Josua 10, Vers 12 zum Thema nehmen, wo es heißt, damals redete Josua zu Jehova an dem Tage, da Jehova die Amoriter vor den Kindern Israel dahingab und sprach vor den Augen Israels, Sonne stehe still zu Gibeon und du Mond im Tal Ayalon. Soweit Gottes Wort. Namens und im Auftrag als erster Vorsitzender des Brüderrates des e.V. darf ich hier einiges sagen. Ich bin sehr erfreut, dass der Herr es ist, der es möglich gemacht hat, heute hier beisammen zu sein. Die Freizeit in Blickendorf zu erleben. Es ist inzwischen bekannt geworden, dass es diesmal wohl meine letzte Freizeit hier in Blickendorf sein wird, auch dann, wenn man mir äußerlich nicht so viel anmerkt, weil mein Herz noch für den Herrn schlägt. Aber wenn man 70 ist, dann lassen Dinge nach, die man nicht erkannt hat, als man jünger war. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das geht so weiter, wie es war. Und ich habe niemals Mangel gelitten. Der Herr hat mehr als das, was ich eigentlich brauchte, gegeben. Ich kann das zur Ehre seines Namens sagen. Schaue ich zurück von etwa mehr als 20 Jahren, dann darf gesagt werden, dass so manche den Herrn Jesus gefunden haben. Andere konnten Auferbauung, Ausrüstung durch das Wort des Herrn erfahren. Diese Ausrüste brauchen wir hier unbedingt und heute mehr als bisher. Der Herr konnte dieses Glaubenswerk gebrauchen als einen zentralen Punkt innerhalb der Missionsgemeinden. Wir sind dem treuen Herrn sehr dankbar dafür, dass wir das hatten, denn dieses Glaubenswerk sollte und hat auch die einzelnen Geschwister der Gemeinden ein ganz wesentliches Stück miteinander verbunden. Das ist die Absicht gewesen und der Herr hat es gesegnet und wir sind dafür dankbar. Vielen, vielen, die hier waren in den Jahren der Verkündigungen und Freizeiten, die notwendige Hilfe auf dem Weg zur oberen Heimat zu geben. Ich bin kein Prophet, aber ihr werdet es verstehen, schlussendlich, wenn wir oben beim Herrn sind, da werdet ihr sagen, was ein Glück, Bruder, dass du uns immer wieder daran erinnert hast. Denn das, was wir hier tun, unser Zusammenkommen im Zentrum seines Wortes, wird nicht ohne Segnungen für die Ewigkeiten sein. Und dafür wollen wir unseren Herrn ganz herzlich danken. Wir wollen ihn so lieb danken, dass unser Wandel durch diese Wiederliebe Beantwortung findet. Denn er hat uns, ja, wie wir wissen, zuerst geliebt. Auch euch, liebe Geschwister, die ihr wieder gekommen seid, darf ich für all die Treue und Mitarbeit, auch im Gebet, in der Unterstützung, ganz lieb und herzlich Dank sagen. Es ist mir ein tiefes Verlangen, dass diese Missionszusammenkünfte, also im Missionswerk, die Zusammenkünfte der Freizeit nach Möglichkeit weitgehend erhalten bleibt. Und mein Doppelbruder, leiblich und geistlich, der ja bekannt ist, wird dann hier die Fortsetzung dieser Freizeit übernehmen. Und ich darf auch mich jetzt schon anmelden für nächstes Jahr, wenn auch nicht für die Freizeit, doch dann für einen Besuch anlässlich unseres jährlichen, das ist einfach notwendig vom Gesetzgeber, dass wir hier unsere Sitzung halten. Wir müssen ja Bericht geben an das Amtsgericht, dass das stattgefunden hat, die Ergebnisse, die Bewegungen, wir müssen das weitergeben. Die möchten nicht, dass wir in rote Zahlen kommen. Dafür trägt auch das Finanzamt ein Stück Mitverantwortung. Aber der Herr hat uns vor diesen Exzessen immer bewahrt. Im Gegenteil, wir dürfen dem Herrn danken. Wir sehen, dass hier in den vergangenen Jahren so manches gebaut worden ist, was wir auch brauchen. Zwar notwendig. Und ich freue mich auch, obwohl es mir leid tut, dass viele der Geschwister heute nicht hier sein können, einfach weil die Kapazität nicht ausreicht. Und wenn wir schon sagen, dann sollen sie unten im Foyer die Übertragung der Verkündigungen mitbekommen, dann müssen wir sagen, aber auch die Küche hat nur ein gewisses Fassungsvermögen an Leistung, irgendwo sind Grenzen da. Und wenn es noch weiter hinausgeht, dann hätten wir in drei Schichten zu essen, da müssten die Frühstücksteller abgenommen werden und die Mittagsteller hingestellt, das ist aber dann keine Freizeit mehr. Das sehen wir auch alles ein. Deshalb möchten wir darum bitten, nach Möglichkeit auch nächstes Jahr wieder zu erscheinen. Allen euer Kommen war auch für uns deshalb eine nicht geringe Ermutigung, das Wort des Herrn in einer bestimmten Freiheit zu verkündigen. Also, so der Herr es erlaubt, darf ich mich nächstes Jahr hier einfinden und werde Rapport halten, wer da ist. Ich bitte also ganz herzlich hier meinen lieben Bruder Paul zu unterstützen und zu kommen und auch für ihn und für die ganze Freizeit dann mitzubeten. Auch er braucht Gebet. Ich mag mich erinnern, dass in einer Gemeinde gesagt worden ist, wir wollen auch für den Bruder Bergmann beten. Das ist nicht schon Jahre zurück. Und da ist eine Schwester aufgestanden und hat gesagt, was, für den auch noch beten, der schon so weit im Wort ist? Ich habe mich riesig gefreut, weil ich mich erinnern durfte, dass auch selbst Paulus sagt, betet für mich. Und wenn der es notwendig hat, wie viel mehr wir, nicht? Ja, wir haben es nötig. Die geschichtlichen Abläufe unserer heutigen Tage in all dem, den Zusammenhängen, ich nenne hier die Dinge unten beim Irren von Bagdad. Wir hatten auch einen Irren, der war von Braunau am Inn. Und diese Irrtaten, die haben 42,5 Millionen Menschen das Leben gekostet. So viel wird's wohl, wie ich meine, dort unten nicht sein. Aber irre ist er auch. Diese Geschehnisse nur ganz kurz vorab. Ich darf hier hineinschauen in das prophetische Wort Daniel. Das, was wir jetzt haben, sind gewaltige Umbrüche. Erstens, dass der Sicherheitsrat eine Gewaltfunktion übernommen hat, die er noch nie hatte. Denn er kann jetzt Strafen austeilen, wer das nicht macht, was er beschließt. Dürfen dann andere Flugzeuge nicht mehr über das Land und nicht mehr anfliegen und die werden kaltgestellt. Das alles zielt hin auf die eine Person, die gesucht ist, die aber Gott kennt, von der wir wissen, es ist der Antichrist. Bei diesem jetzigen Debakel geht es also nicht um die Dinge der 70. Jahrwoche nach Daniel 9 ab Vers 24, sondern jetzt geht es um eine Süd-Nord-Roschade. Und zwar in dieser Roschade wird der König des Nordens und der König des Südens Auseinandersetzungen haben, die wir zu Beginn der 70. Jahrwoche finden. Der Russe hat sich von dem Bagdad, ich nenne es so, Satan Hussein oder wie er heißt, abgesetzt und sagt, ich werde den Amerikaner unterstützen, wenn es militärisch zum Einsatz geht. Warum? Der Russe hat nur 5,3% des eigenen Ölbedarfs aus eigenen Quellen. Er möchte und will Zugriff zu den Ölfeldern haben. Aus Sicherheitsgründen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus militärischen Gründen, aus Sicherheitsgründen. Es wird irgendwann, aber nicht mehr in unserer Zeit, dann zu diesen Auseinandersetzungen kommen. Aber das Vorfeld finden wir jetzt, denn der König des Südens sind die Ölstaaten und solche, die sich ihm anvertrauen. Können wir ganz genau nachlesen im Daniel. Die werden sich dann irgendwann, aber nicht mehr zur Zeit, wo wir hier sind, der Herr kommt da inzwischen, und dann wird das eine harte Auseinandersetzung geben. Alles das zielt natürlich auch in der Absicht, das Wort des Herrn zu vollziehen, dass diese Auseinandersetzungen mehr und mehr nach Israel gezogen werden. Der Antichrist, der als die dritte Macht zuschaut, schlägt dann hinein. Dann lesen wir, dass die beiden gegen den Antichrist machen. Aber der ist der Stärkere, weil er in der Macht Satans kämpft, haut die zu Tausenden und Hunderttausenden um, Schlag auf Schlag. Und nach geraumer Zeit haut er sich mit dem König des Nordens, der zieht dann ab, dann haut er sich mit dem König des Südens nochmal. Das sind die Zeiten der ersten Hälfte in der 70. Jahrwoche. Und die Vorbildungen dafür finden im Augenblick statt. Nur, dass wir wissen, wo wir die Dinge einzuordnen haben. Und wir sind dankbar, dass der Herr uns das alles zeigt, dass wir es erkennen, dass wir es erfassen. Sie bestätigen, wie sich Völker und Nationen zusammenfinden, aber auch das Gegenstück. A, mit dem Ziel, über alles ein Haupt zu erwählen, welches dieser Antichrist sein wird, und B, trotz des einen Hauptes der Finsternis fehlt es auf der ganzen Linie am Frieden Gottes. Der ist nicht dabei. Der ist nur noch darum hier, weil wir da sind, denn der Herr hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz weggenommen ist, dann ist es aus. Denn Salz ist das Bild der Beständigkeit, deshalb wird das Fleisch gesalzen zur Erhaltung. Wenn ich die Erhaltung wegnehme, fällt alles zusammen. Weshalb sich bereits heute nach Matthäus 24, Vers 7 Nationen wieder Nationen und schon Königreiche wieder Königreiche erheben. Dabei wird es nicht besser, sondern nur schlechter. Wir haben in dem letzten Jahr und dieses Jahr erlebt, wie es gegehrt hat in Aserbaidschan, in Armenien, in Libanon, in Israel, die Palästinenser im Libanon und jetzt da unten im Irak. Wahrer Frieden ist nicht dort, wo von ihm geredet wird, sondern dort, wo er ist und er unser Herr ist unser Friede. Leider ist er nicht der Friede dieser. Darum noch Krieg. Wir waren also in unserem Text, kommt jetzt zu unserem Text zurück, in Josua 10, Vers 11 stehen geblieben. Da fielen die großen Steine vom Himmel, wie wir es verlesen hatten, und zwar auf die Feinde Israels. Hier waren es die Amoriter. Amoriter heißt auf Deutsch stattliche Gebirgler. Sie waren hamitischer Herkunft. Gott vollzog sein Gericht an diesen Völkerschaften, weil sie zu Feinden Israels geworden waren. Wenn wir die Ursachen besehen, dann waren es okkulte Dinge, wovon Gott sagt, dass jetzt Israel noch nicht hinein kann in dieses Land der Verheißung. Erst müssen sie reif zum Gericht sein. Und Geschwister, das ist eine Problematik, dass hier in der Bundesrepublik Deutschlands die Türen für die Errettung von Menschenseelen zugehen, während wir sie noch drüben in der einstigen DDR, ja, ich muss jetzt im Sprachgebrauch der Geschehnisse reden, noch offen sind. Sie werden nicht lange offen bleiben, wir wissen das. Der Materialismus, hinter dem ein Geist des Egoismus steht, wird die Herzen verderben in Rassanz. In Vers 12 heißt es, damals redete Josua zu Jehova an dem Tage, da Jehova die Amoriter vor den Kindern Israel dahingab. Der Herr hatte Kanaan den Kindern Israel zugeschworen. Und was Gott sagt, das hält er auch. So war es einstmals bei dem Josua und so wird es auch zukünftig bleiben. Darum ist Christus der Unveränderliche. Israel selbst war ja überhaupt nicht in der Lage, die Feinde zu besiegen. Und da griff Gott ein und das mit starker Hand. Der Herr ließ schwere Steine vom Himmel auf diese ihre Feinde fallen und regnen. Das war Gericht Gottes an den Feinden. Wir lesen dabei das hochbedeutsame Wort dahingegeben. Ja, der allmächtige Gott gab die Feinde in die Hand seines Volkes, damit er Gott die Feinde dahingab in die Hand Israels. In dem Wort dahingab, da liegt Verworfenheit, Fluch, Tod. Merken wir uns die drei Dinge. Gnadenwege sind dabei ausgeschlossen, dahingegeben, weggeworfen, verworfen. Aber später wurde das Volk Israel selbst wegen Ungehorsam dahingegeben, wie wir das in Psalm 81, Vers 12 oder in Apostelgeschichte 7, Vers 42 lesen. Wie auch die Nationen, also wir, von unserer Herkunft dahingegeben waren, was wir in Römer 1 lesen. Das heißt, in den Gelüsten, Römer 1, 24. Das heißt, in schändliche Leidenschaften, Römer 1, 26. Das heißt, in einen verworfenen Sinn, Römer 1, 28. In den drei Sünden Israels, Ungehorsam, Unglauben und Götzendienst, in den drei Sünden der Nationen, Gelüst, Leidenschaft und verworfenen Sinn, ließ sich Gott zu uns herab. Grandiose Sache. Diese Gottesliebe, die wir hier besehen, die wir kennen, diese Liebe wir durch seine Vergebung kennengelernt haben, offenbarte sich im Sohn und seiner Herablassung nach Römer 4, 25, wo es heißt, welcher unserer Übertretungen wegen, und jetzt geben wir Acht, dahingegeben und unserer Rechtfertigung willen oder wegen auferweckt worden ist. Christus war dahingegeben in Verworfenheit, in Fluch, Fluchholz, in Tod. Das sind die drei Dinge, die Christus auf sich genommen hat, unserer Schuld wegen. Wir schauen ganz kurz, ja, wo steht's? In Psalm 89. Ich darf's nur lesen, dass wir wissen, was unserem Herrn Jesus begegnet ist, als er dort am Kreuz hing. Vers 38. Da wird prophetisch von Ethan, den Esrachiter, geredet. Du aber hast verworfen und verstoßen, hier haben wir Christus angesprochen, bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten. Du hast verworfen den Bund deines Knechtes, hast zu Boden entweiht seine Krone. Du hast niedergerissen alle seine Mauern, hast seine Festen in Trümmer gelegt. Es haben ihn beraubt alle, die den Weg vorübergehen. Er ist zum Hohn geworden seinen Nachbarn. Du hast erhöht die Rechte seiner Bedränger, hast erfreut alle seine Feinde. Du hast zurückgewandt die Schärfe seines Schwertes und hast ihn nicht bestehen lassen im Kampfe. Er musste sterben. Den Lebenskampf musste Christus verlieren, aber durch seinen Tod ist uns Leben geworden. Wissen wir doch, dass in dem Wort hingegeben Verworfenheit, Fluch und Tod liegen, welches Christus auf sich nahm. Ich mache hier darauf aufmerksam, dass der Herr Jesus nicht einen anderen, sondern die Strafe des zweiten Todes auf sich genommen hat. Nehmen wir diese Worte mit und bringen wir sie ins Gebet. Nicht den leiblichen Tod, der kam dazu. Aber er hat für uns die Strafe des ewigen Todes. Denn Golgatha hat uns nicht vom leiblichen Tod errettet, sondern vom ewigen. Und dabei waren bei unserem Herrn Jesus die Gnadenwege weitgehend ausgeschlossen. Der Herr selbst sagt es dem Volke in Lukas 9, Vers 22 voraus, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden. Und wie er nach Galater 3, Vers 13, wie Christus uns losgekauft hat von dem Fluche des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Und wie es in Apostelgeschichte 3, Vers 15 gesagt ist, den Urheber ewigen Lebens habt ihr getötet. Darum, dass dies alles geschehen ist, bleiben die unversöhnten Menschen in der Dahingabe vor Gott. Auch ewiglich. Es wurde mir ganz neu wieder groß, dass wir nicht auf Unkenrufe Acht haben sollen, indem man sagt, naja, die Menschen werden sicherlich, weil es ein Gott der Liebe ist, auch in der Ewigkeit noch einmal eine Möglichkeit, eine Chance haben, sich zu erretten. Ich darf hierzu etwas ganz kurz sagen. Wer es besser weiß, darf nach der Stunde zu mir kommen und darf mich korrigieren. Ich bin dafür bereit. Eines sage ich, dass wir die Menschen die Herrlichkeit und Gott nicht gesehen haben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Steht sogar geschrieben. Und eines wissen wir, dass die Engel Gott und seine Herrlichkeit geschaut haben. Und das ist ein Riesenunterschied, oder? Meinen wir, das wäre das Gleiche. Gott und seine Herrlichkeit geschaut zu haben, verpflichtet, stellt uns in die Pflicht, größere Verantwortung, sagen wir. Für uns Menschen, redet hier von uns, von dir und mir, war ein Herauskommen nur möglich durch das einzige größte Opfer, was Gott bringen konnte, das Gottesopfer seines Sohnes. Müssten Engel gerettet werden, müsste ein größeres Opfer als Gott gebracht werden. Das gibt's gar nicht. Wir sind durch das größte Opfer herausgerettet, aber aus der größeren Verantwortung als wir, die wir Gott nicht geschaut haben, wäre es vonnöten, ein größeres Opfer zu bringen. Das gibt's gar nicht. So wie Gott damals bei Josua die Amoriter in das Gericht brachte, so sollen wir die Verlorenen richten nach 1. Korinther 6, Vers 2. Wisset ihr nicht, dass wir die Welt richten werden, sagt Paulus. Warum? Weil sie dahingegeben sind und dahingegeben bleiben. Sie nahmen die Erlösung nicht an, worin sie dahingegeben nach dem Richterurteil in die endlose Verdammnis müssen. Die Liebe Gottes geht nie, nie auf Kosten der Gerechtigkeit unseres Herrn. Merken wir uns den Satz. Das wird am großen weißen Thron sein, wo wir auch nach 1. Korinther 3, Vers 6, die abgefallenen Engel richten werden. Geschwister, dort am großen weißen Thron werden wir bis in die Tiefe verstehen, was Gnade ist, was wir heute nicht erkennen. Wir nehmen sie wahr, wir lassen sie uns gefallen. Wir bewegen uns darin und werden in die Herrlichkeit gebracht durch Gnade. Aber was es wirklich ist, das werden wir erst wissen, wenn wir ihm gleich sein werden und ihn sehen, wie er ist. Das sage ich jetzt schon. Es wird viele Überraschungsmomente für uns geben und bleiben. Wenn die Milliarden der verlorenen Menschen und die Abermilliarden der abgefallenen Engel vor uns das Urteil des ewigen Todes im Feuersee und Schwefelsee erfahren. Was wird es dort für Szenen geben? Denn die haben einen Auferstehungsleib, keinen vergesslichen Leib. Die wissen alles. Was wird es dort für eine Selbstverurteilung geben? Ich hab's gewusst. Geschwister, die wir errettet sind, indem wir unsere Sünden dem Herrn Jesus ausgeliefert und bekannt haben, indem wir im Glauben Christus erfassen durften. Eines sage ich, wenn wir das Drama der Verurteilten hinter uns haben, dann werden wir uns anschauen und werden wissen, was Gnade ist. Vorher nicht. Oder nur zum Teil. Und alles, ihr Weinen, ist dann zu spät. Es gibt ein zu spät. Wir kommen zum Textvers zurück und lesen. Damals redete Josua zu Jehova. Hier bei Josua ging es um den überwältigenden Sieg über die vielfach stärkeren Feinde. Denken wir auch daran, dass die Kanaaniter in fünffacher Übermacht gekommen waren. Vers 5. Aus der Sicht der Menschen war es für Josua aussichtslos, den Kampf überhaupt zu gewinnen. Doch im Herzen Gottes war der Sieg für Israel beschlossen. Wer würde Gott hindern an dem, was er festgelegt hat? Mit Israel nicht weitere fünf Könige gegen sich hat und Krieg führen muss, bringt Gott gleich die Heere von fünf Königen, um sie durch einen Krieg des Josua schlagen zu lassen. Da ging alles in einem Aufwasch ab. Und um den Sieg über die mächtigen Feinde zu erringen, musste Josua zu Gott reden, dass es Licht bleibe und die Sonne stehen bleiben sollte. Josua braucht Licht für den Sieg über die Feinde. Und der Herr Jesus hätte so viel Licht gebraucht. Und es ward Finsternis bei 3 Stunden. Er war wirklich von Menschen und von Gott verlassen. Aber er musste in dieses Gericht, er musste hinein, sonst wären wir nicht gerettet worden. So verloren waren wir von Natur aus. Und da war ein harter Kampf zu gewinnen. Jetzt schauen wir hin zu dem himmlischen Josua Jesus. Als er, unser Herr, mit seinem Gott und Vater redete, da sprach er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er musste von seinem Gott verlassen werden, damit der größte Sieg aller Zeiten überhaupt errungen werden konnte. Bei diesem Kampf war der himmlische Josua ganz allein. Er hatte niemand, der ihm beistand. Selbst seine Lieben waren geflohen. Das waren die Jünger. Ganz in der Ferne tauchte einer wieder auf, Johannes. Der Sohn Nuns war in diesem Kampf nicht von seinem Gott verlassen. Und ihm wurde das erbetene Licht gegeben. Es wurde ihm zuteil. Der Jesus aber, von Gott und Menschen verlassen, für ihn gab es kein Licht, sondern, wie wir es hörten, von der 6. bis zur 9. Stunde Finsternis über das ganze Land. Lukas 23, 44. So war unser geliebter Herr im Gericht des zweiten Todes dahingegeben. Ob der Herr jenen Dank durch unsere Nachfolge findet, ist die Frage. Wir wollen nicht auf andere schauen, wir wollen auf uns blicken und wollen den Herrn uns selbst bringen. Nicht umsonst redet Ethan, der Psalmschreiber, in Psalm 89 von Vers 38, du aber hast verworfen und verstoßen und bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten dahingegeben. Und weil der treue Herr in seiner Liebe unsere Sünden auf sich nahm, ist Gott sehr zornig gewesen gegen den Gesalbten, gegen den Christus. Wie wird er wohl der Herr unsere Dankbarkeit gegen die Liebe des Herrn zu uns sehen? Das, was wir oft als Probleme in unserem Leben haben, sind zumeist gar keine. Oft geht es bei uns nur noch um Recht haben wollen. Oder wir wollen uns nicht so demütigen, wie der Herr es will. Da kommt es zu Dissonanzen. Der Herr möchte uns diese Sünde vergeben. Bringen wir sie ihm. Das, was das Herz des Herrn so erfreut, ist die Treue und Hingabe zum Wandel in dem Willen Christi unseres Herrn. Geschwister, allein das Dranbleiben an seinem Wort, das Dranbleiben an ihm im Gebet, die Hingabe und das Stehen in der örtlichen Gemeinde ist eine Gottesverherrlichung größten Ausmaßes. Ihr werdet mir's bestätigen, wenn wir oben sind. Fühlen wir uns überhaupt würdig, die verlorenen Nachbarn und Verwandten zum ewigen Tod zu verurteilen? Sagt die Heilige Schrift nicht zu Menschen, urteilet nicht, damit wir nicht verurteilt werden. Aber die Heilige Schrift lehrt zugleich auch ganz klar, solange wie wir in dem sündlichen Leibe, in dem Fleische leben, ist es strengst untersagt, andere Menschen, die auch im sündlichen Leibe wandeln, zu verurteilen. Und es wird doch gemacht. Und solche Scharlatane werden auch noch, ja, die werden noch verehrt in ihrer Sünde und gestärkt in ihrer Bosheit. Warum sagt auch Paulus in, oder darum sagt auch Paulus in Römer 14, Vers 4, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Wie könnte ein Trunksüchtiger einen anderen Trinker verurteilen, weil er dieses Zeug hinter die Binde gießt? Deswegen hat uns der Herr jedwedes Verurteilen verboten. Tun wir es doch, erhalten wir von einem heiligen Gott das Urteil selbst darüber. Nicht von Menschen. Spätestens am Richterstuhl des Christus. Mit riesigem Verlust. Ganz anders aber wird es sein, wenn wir am großen weißen Thron das Urteil im Auftrage Gottes sprechen. Da werden wir nicht mehr im Fleische sein, wo uns jedwedes Urteil verboten war. Denn in Ungerechtigkeit können wir nicht Gerechtigkeit ausüben. Dort sollen wir ihm gleich sein. Wenn wir also
so sind, wie er ist, liegt keine Sünde bei der Verurteilung unsererseits vor. Wenn uns alles in ihm geschenkt sein soll, wie es ja geschrieben steht, lässt der Herr getreulich uns an allem teilhaben, ob sein Erbe ist, ob es seine Herrlichkeit ist, ob es das himmlische Jerusalem ist. Er lässt uns auch an seiner Machtstellung am Richterstuhl teilhaben. Deshalb müssen wir dort mit verurteilen, aber nicht im Fleische. Da stehen wir mit unserem Herrn im verherrlichten Leibe als Richter vor den ganzen Verlorenen. Seine bittere Sache. Und ich glaube, auch für unseren Gott, der letztlich Schöpfer all dieser Menschen ist, wird es eine bittere Sache sein. Aber er muss es tun, weil die Liebe nicht auf Kosten der Gerechtigkeit läuft. Geschwister, auch dort haben wir uns nicht die Würdigkeit oder aus uns nicht die Würdigkeit dafür. Vielmehr hat uns der Herr dazu würdig gemacht. Er hat uns auch heute schon dazu gewürdigt, Kinder Gottes zu heißen. Das ist seine Würdigkeit, dass er uns dafür würdig sieht. Damit war es Gottes Würdigkeit, wie der Josua die Feinde tötete, die bereits von den Steinen getroffen waren, den Weg des Gerichts zu gehen hatten, ohne Gnade. Was können wir unserem Gott danken und Dank sagen, dass wir glauben dürfen, glauben können? Ich kann es immer nicht verstehen, wenn Gläubige keinen Stoff haben zum Gebet. Da komme ich nicht ganz mit. Ich muss auch nicht mitkommen. Aber es wäre gut, ich würde es verstehen, dass ich Ihnen besser helfen könnte. Wir wollen den Herrn preisen dafür, dass uns in Christo Jesu ewiges Leben und die Liebe Gottes geworden ist, die nimmer vergeht. Amen. Wir wollen stille werden und zusammen beten. Du treuer himmlischer Gott, oh, wir sagen dir herzlich Dank für all deine Liebe, dass du uns herausgenommen hast aus dem gerechten Zornesoguss, der über alle Verlorenen ergeht. Und wir sagen dir, Herr Jesus, ganz lieb und herzlich Dank, dass du wirklich bereit warst, dass du wirklich unsere Sünden, Schuld, unser Gericht auf dich genommen hast, dass wir diese Sünde nicht mehr in uns haben. Du hast sie getilgt, du hast sie hinweggenommen. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Hab Dank, dass wir sie nicht mehr haben. Dadurch kann deine Liebe auf uns ruhen. Und wir freuen uns deiner Liebe und preisen deinen Namen. Bitten nun, lass dieses gehörte Wort in unseren Herzen hineingepflanzt sein. Herr Jesus, hilf, dass es nicht mehr herausgerissen werden kann durch die List des Seelenfeindes. Hab Dank, dass du uns inniglich liebst, und wir preisen deinen Namen und beten um deine Führungen, um deine Bewahrungen. Sei mit den Geschwistern, die auch nach auswärts noch fahren müssen. Sei mit allen und bewahre sie um deines Namens willen. Amen.